Könnt ihr mich hören?
Ja, ich auch.
Also, ich habe heute Morgen schon ein tolles Erlebnis gehabt. Aber so ein Erlebnis nach dem Frühstück ist nicht so brisant. Ich bin heute Morgen losgefahren, rechtzeitig, um hier zu sein. Und ich hatte eine Begegnung mit einem LKW, der fuhr auf der zweiten Spur. Und also links, und ich war rechts. Und plötzlich zog der automatisch nach rechts auf meine Spur. Und ich denke, was ist denn mit dem los? Letztendlich ist er nicht ganz dicht oder nicht ganz wach. Der scheint nicht ganz wach gewesen zu sein, sondern er ging immer weiter nach rechts. Und dann habe ich gedacht, jetzt ist zu Ende. Weil das eine Situation war, da bist du erstmal total geschockt. Du kannst nichts machen. Ich fuhr erstmal weiter, automatisch wie so ein Blöder. Und dann habe ich an meine Kinder gedacht. Und dann habe ich an vieles in meinem Leben nochmal gedacht. Und dann habe ich gesagt, lieber Gott, ich habe doch Gottesdienst. Und dann habe ich gemerkt, dass ich im Auto eine Hupe habe. Und dann habe ich gehupt wie so ein Blöder. Ich habe eine ganz schrille Hupe, das hört jeder. Und dann hat er es irgendwie gemerkt und bevor er mich eingequetscht hat, ist er dann wieder rübergegangen. Und man merkte, er war total außer sich. Er hat geträumt irgendwie und merkte nicht, dass er immer weiter rechts rübergegangen ist. Das ist schon ein komisches Gefühl, nicht? Ich weiß gar nicht, was gewesen wäre, wenn ich heute nicht Gottesdienst gehabt hätte, nicht? Was hätte ich dann gesagt? Naja, gut. Also man hat ja immer Lust auf Leben, Lust auf Ewigkeit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber wenn ich so an mein Alter denke, dann ist es noch ganz anders. Dann habe ich noch Lust auf Leben. Das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich noch soweit ganz fit bin. Meine Kinder behaupten zwar etwas anderes, aber ich meine, dass ich noch keine Lust auf Ewigkeit habe. Und deswegen bin ich auch froh, dass ich bewahrt worden bin. Ich bin noch gar nicht hier reingekommen. Ich habe mich erstmal hier geparkt an der Seite, habe meinen Sitz runtergedreht und musste erstmal runterfahren. Und das ist ein ganz komisches Gefühl, aber dann wird das mal so richtig, wenn es so ans Leben geht, dann wird das so richtig griffig, ne? Was willst du machen? Ja, jetzt beten wir erstmal. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir heute Morgen Gottesdienst feiern dürfen. Ich danke dir, dass ich auch bewahrt worden bin heute Morgen. Ich danke dir, dass du den Ruf gehört hast, dass ich leben will und dass ich noch Lust auf Leben habe. Und dass ich einfach möchte, dass du noch durch mein Leben viel bewirkst. Das kann ich nicht beeinflussen, aber das kannst du beeinflussen. Und das möchte ich auch, dass du Einfluss in meinem Leben hast und auch in den Menschen anderer, die dich lieben und die ich kenne. Weil wir sind in unserem Einfluss immer beschränkt und wir können nichts weiter richten, wenn du das nicht willst. Und so danke ich dir, dass ich heute Morgen hier stehen darf und danke dir, dass wir Gottesdienst feiern können und dass es eine großartige Sache ist. Deshalb segne uns heute Morgen auch in deinem Wort und schenke, dass wir verstehen, was gut ist. Lust auf Leben, Lust auf Ewigkeit. In dem Moment, als ich da saß, ich nehme das jetzt ruhig mal auf, weil das hat schon fast eine Predigt gegeben für mich, ist mir Folgendes aufgegangen. Ich habe mal dann darüber nachgedacht, das ist mir so aufgegangen, was der Apostel Paulus schreibt, der sagt, wir haben Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Wenn ich euch heute Morgen mal fragen will, ob das eure Lust ist, bitte Meldung. Komisch, ne? Der Apostel Paulus schreibt das. Der sagt, wir haben Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein beim Herrn, sagt er in 2. Korinther 5, Vers 8. Oder sind wir heute nicht ganz sozusagen am Diesseits? Wir möchten doch lieber leben, wir möchten doch orientiert sein am Leben. Ich weiß, dass es auch eine Lebensmüdigkeit gibt. Ich habe das oft erfahren bei Menschen, die ein betagtes Alter haben und die sozusagen lebenssatt sind. Die sagen, ältere Menschen, besonders die vielleicht auch von Krankheit, mit Krankheit, beschwert sind, die haben oft gesagt, ältere Leute, die lange gelebt haben, gesagt, ich habe keine Lust mehr. Oder sagen, ich habe ein gutes Leben gelebt. Christen sagen, viele, die ich das höre, sagen, ich habe ein gutes Leben gelebt, Jesus hat mich gesegnet und ich bin dankbar. Und ich möchte aber endlich heimgehen, das habe ich öfter von älteren Leuten gehört. Das ist so, das gibt es. Sondern eine Sattheit im wahrsten Sinne des Wortes. Und da sagt man, man ist beschenkt worden, und man hat viel Freude gehabt, aber jetzt ist auch froh, wenn man nach Hause geht. Man hat sozusagen sein Leben gelebt. Und wenn man dann keine Lust mehr auf Ewigkeit hat, dann, wenn man da keine Lust auf Ewigkeit hat, dann ist man gefrustet. Es gibt auch Leute, die sind gefrustet vom Leben. Das gibt es auch. Aber wenn man satt ist in Jesus, dann denke ich, dann ist das eine andere Situation. Unsere Gesellschaft ist von Lust auf Leben immer bestimmt. Und wenn wir mal das Hand aufs Herz legen, sagen, sind wir auch Christen und Christen von diesem Lebensgefühl geprägt. Jeder von uns will leben. Ist ja so. Die moderne Medizin macht das möglich. Man geht ins Fitnesscenter, man sucht sich eine gute Ernährung aus. Warum? Weil man wirklich leben möchte. Und da geht es nicht um Quantität, sondern da geht es um Qualität, um Lebensqualität. Und wir versuchen immer das Beste sozusagen aus dem Leben rauszuholen. Die beste Qualität. Mehr Leben in die Tage bringen, sagen wir ja oft. Ich möchte mehr Leben in die Tage bringen. Das ist der Wunsch jedes Menschen. Mehr aus dem Leben machen. Intensiver leben. Das sind so Dinge, die wir gerne tun. Da geben wir viel hinein. Jeden Moment leben oder jeden Moment auskosten, das sind so Dinge, die wir kennen. Das ist das Credo unserer Zeit und auch in vielen christlichen Büchern werden wir da viele Gedanken dazu finden, wie man richtig lebt. Aber wirft man einen Blick zurück auf die Geschichte der Christenheit, stellt man fest, dass es dies nicht immer so war. Nicht immer so. Es gab Phasen, zum Beispiel im Mittelalter, da hatten Christen und Christen eine starke Orientierung nach dem Jenseits. Warum? Weil das Leben im wahrsten Sinne des Wortes eine Hölle war. Weil viele Leute gelitten haben in ihrem Leben und sie haben die Erde sozusagen als Jammertal angesehen, verstanden. Und sie waren umsorgt, beziehungsweise sie hatten Sorge um das Jenseits, um das, worauf es ankommt. Und da haben sie alles drauf hingelegt, dass sie sich sozusagen vor dem Gericht Gottes, dass sie da gut dastehen. Sie haben der Erde abgeschworen. Und statt das Leben der Menschen zu verbessern, haben sie sich vertröstet sozusagen mit der Ewigkeit, mit dem ewigen Leben. Aber über den Blick auf das Jenseits vergessen die Menschen, dass diesseits positiv zu gestalten. Deswegen ist es ganz gut, wenn jemand sagt, ich möchte leben. Ich möchte auch das Leben genießen, das ist gut. Und es gab viele Menschen damals, anstatt dass sie die Erde in Besitz nehmen, träumten sie davon, von der sogenannten himmlischen Heimat. Und das muss man erst einmal wahrnehmen, dass diese neuzeitliche Orientierung am Diesseits das Leben auf dieser Erde natürlich in vielen verbessert hat. Nicht? Wer die Vergangenheit, die alte gute Zeit, wie viele Menschen das manchmal sagen, so verklärt, der sollte einmal in einer vormodernen Zahnbehandlung sich unterziehen. Dann weiß er, was das ist. Nicht? Ich habe jetzt neulich mal ein Museum besucht, ein Zahnmuseum. Also das war sozusagen in der alten Zeit, wie man eine Zahnbehandlung da vornahm. Und alle die Mediziner, die hier sitzen, wissen, wovon ich rede. Da ging es zur Sache. Da fragte man sich, bleibe ich lieber bei meinem Zahnschmerzen oder lasse ich das behandeln? Das war schon schlimm. Nein, die Vergangenheit war nicht immer rosig und sie wird auch manchmal regelrecht verklärt. Es gibt aber auch ein großes Defizit, das wir mehr und mehr spüren, nämlich die maßlose Sehnsucht nach Leben und die Überforderung des Diesseits. Uns Heutigen bleibt der Himmel, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber uns heutigen Leuten bleibt der Himmel oft verschlossen. Ich weiß nicht, wenn euch Menschen ansprechen auf Ewigkeit, auf Leben nach dem Tod, wenn da Menschen Fragen sind, wie würdet ihr diesen Leuten antworten? Ich glaube, wir hätten ganz schwache Argumente. Ganz schwache Argumente. Und man sagt zu Recht, auch viele oder haben zu Recht gesagt, ihr Christen, ihr seid so Leute, die sich immer vertrösten lassen auf was Zukünftiges. Aber ist das wirklich ein Trost? Können wir Leute auf Ewigkeit vertrösten? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fällt das manchmal sehr schwer, weil mir manchmal die Argumente fehlen. Es wird zwar viel von der Ewigkeit gesprochen, von dem, was einmal sein wird, aber letztendlich, wenn ihr so mich fragt, so Sehnsucht nach Ewigkeit, bei mir ist die nicht so groß geschrieben. Und seien wir mal ehrlich, bei euch da auch nicht. Ihr wollt leben. Jetzt. Und deswegen ist es so, dass viele die Befürchtung haben, ja, wenn ich etwas von Ewigkeit sagen soll, von der Zukunft, von dem, was sein wird, da fehlen mir letztendlich die Worte, mir auch. Und wenn wir uns da so Vorstellungen machen, dann sagen wir zwar alle, wir haben Sehnsucht nach dieser Ewigkeit. Das sagen wir alle. Aber wir leben ja im Diesseits und deswegen wollen wir das Leben im wahrsten Sinne des Wortes auch richtig auskosten. Es gibt viele Menschen, die sich das sagen, ja, aufs Jenseits, das kann noch warten. Wir leben ja erstmal im Diesseits und jetzt wollen wir erstmal leben. Und die leben ihr Diesseits so, als wenn es die Ewigkeit wäre. Als wenn es die Ewigkeit wäre. Das heißt, sie wollen alles machen. Da steckt zwar auch eine Sehnsucht nach dem Himmel dahinter, aber weil man sich wenig unter dem Himmel vorstellen kann, versucht man hier so zu leben und das Beste für sein Leben rauszuholen. Das ist so. Wenn ich viele Menschen frage, junge Menschen frage, auch Nichtchristen frage, wie willst du ihr Leben, dann sagen die, ich will aus meinem Leben alles rausholen. Das ist eine Sehnsucht, die jeder Mensch hat. Weil wir uns schlecht den Himmel vorstellen können. Der Himmel, das Jenseits sozusagen, ist dem Diesseits gewichen. Und eine solche Verlagerung unserer Aufmerksamkeit hat aber die Sehnsucht nach dem Himmel, wie gesagt, keineswegs zerstört. Wir, du und ich, wir tragen diesen Himmel in uns. In uns. Es ist eine Sehnsucht, es ist ein Wunsch. Und es ist sozusagen ein wahnsinniges, maßloses Wünschen, was wir manchmal haben. Und weil uns manchmal der Himmel, wie gesagt, der Himmel verschlossen bleibt in vielerlei Hinsicht, versuchen wir, das auf eine andere Seite zu kompensieren. Durch Liebe, durch Arbeit und dadurch, dass man sich im Leben natürlich amüsiert. Das sind so drei Faktoren, die in unserem Leben eine große Bewandtnis haben. Uns bleibt der Himmel verschlossen und so fangen viele unbemerkt an, den Himmel auf Erden zu suchen. Kennt ihr das? Man versucht, den Himmel auf Erden zu suchen. Wir tun es dort, wo das alltägliche Leben stattfindet, in der Liebe, in der Arbeit und wie gesagt im Amüsieren. Und in diesen drei Bereichen bringen wir unseren Himmelswunsch unter und suchen unseren Hunger nach dem maßlosen Glück zu stillen. Das erleben wir immer wieder. Es wird uns in der Werbung deutlich gemacht, wird uns deutlich gemacht, dass wir, wenn wir dieses oder jenes haben, dann haben wir volle Befriedigung in unserem Leben und plötzlich merken wir, es reicht doch nicht aus. Wir versuchen, Dinge sozusagen uns aufzufüllen, aber wir beschädigen unser Leben dadurch, dass wir versuchen, in diesen Dingen letztendlich einen Sinn zu finden. Bloß es bleibt sinnlos. Die ganzen Fragmente, die da aufgezeichnet sind, letztendlich machen uns nicht heil, machen uns nicht gesund, sondern sie versuchen immer mehr in uns zu produzieren, was Leben eigentlich bedeutet. Deswegen brauchst du und ich, deswegen brauchen wir vielleicht eine ganz neue Orientierung für den Himmel. Wir müssen versuchen, sozusagen wegzukommen von dem, was wir uns unter Himmel so vorstellen. Und wir sollen ja nicht in Jenseitsvertröstung verfallen, sondern wir wollen uns herausfordern lassen als eine christliche Gemeinde und für alle, die in der Gesellschaft leben. Ihr Lieben, wenn man den Apostel Paulus anschaut, der ja Lust hat sozusagen auf dem Himmel, dann kann man sagen, das könnt ihr mal nachlesen in 2. Korinther 5, 1 bis 10, da stellt man fest, dass auch Paulus keine Lust hatte zu sterben. Gucke mal an. Paulus redet zwar davon, dass er entkleidet wird und dass er zu sterben beginnt, aber er will nicht entkleidet werden. Das finde ich ganz interessant. Warum? Weil der Apostel Paulus noch wahnsinnig viel vorhat in seinem Leben. Obwohl er schon sehr viel erreicht hat, hat er keine Lust gehabt, sich entkleiden zu lassen. Wird fünf. Er will nicht sterben, zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt. Und gerade in den Korintherbrief schreibt er, dass er noch Lust hat, was zu wuppen. Ich weiß nicht, ihr Älteren, ich hoffe, ihr habt noch Lust, was zu wuppen. Ich hoffe, ihr Jüngeren, die ihr in der Arbeit seid, ihr freut euch nicht nur auf die Rente, sondern ihr wollt noch was verwuppen. Ich hoffe, ihr ganz Jüngeren, die ihr zur Schule geht, die ihr studiert, ihr wollt noch was wuppen. Ich will noch was wuppen. Ich werde immer gefragt, ich weiß nicht, wie es euch geht, Sag mal, Peter, wie lange willst du das im Schloss Ascheberg noch machen mit diesen quirligen Jugendlichen? Das ist doch jetzt mal bald zu Ende, ne? Ich sage, wie zu Ende? Ich sage, ich habe noch Vision. Guckt er mich ganz entgeistert an, wie Vision. Ja, ich will noch was wuppen. Also manchmal hängt es davon, dass viele sich so beeinflussen lassen vom Alter, von ihren Kräften. Paulus war oft schwach und er sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Paulus wollte noch was wuppen und der hat sich nicht sozusagen abbringen lassen. Auch wenn wir manchmal in der Abfassung des Philipperbriefs lesen, als er im Gefängnis sitzt, da sieht es bei ihm ja ziemlich anders aus. Da hat er nicht mehr große Lust, aber da hat er gesagt, es ist besser noch, die Mission, die er hat, fortzusetzen, als dass er hier rumhängt. Selbst im Gefängnis war das so. Und das fand ich erstaunlich. Er selbst war überzeugt, dass es besser ist zu leben, damit er seine Mission fortsetzen kann. Das kann man nachlesen in Philipper 1, Vers 24. Nein, Paulus möchte nicht sterben. Und er sagt, weil wir unbegleitet werden wollen, damit ist das Sterbliche verschlungen durch Werte vom Leben. Wann wird denn das Sterbliche vom Leben verschlungen? Da müssen wir mal diese Frage stellen. Wann wird das denn sein? Dann, wenn Gott diese alte Erde und seine neue Schöpfung verwandeln wird, in eine neue Schöpfung verwandelt wird. Es gibt also keine christliche verkappte Todessehnsucht, die der Apostel Paulus hat. Gibt es nicht. Wir sind aber getrost, sagt Paulus, wir sind aber getrost und haben viel mehr Lust, den Leib zu verlassen und daheim zu sein bei dem Herrn. Das sagt er zwar. Paulus wartet auf den wiederkommenden Herrn, der mit seinem Gericht einen Schlussstrich unter die Ungerechtigkeiten dieses alten Äons ziehen wird. Er wartet auf Gottes neue Welt. Das hat ihn aber nicht müde werden lassen. Das hat ihn nicht müde werden lassen. Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, Paulus wartet nicht als Einzelner darauf, sondern er sagt, wir, du und ich, auch im Heute, wir, die christliche Gemeinde, warten darauf, dass Christus wiederkommt und wir werden endlich alle zusammen mit unserem Herrn in der Ewigkeit sein. Aber das ist jetzt noch nicht. Darum wechseln wir. Wir warten als Christen also nicht auf den Tod, sondern auf das Leben in der Gegenwart Gottes. Das ist das Schöne. Indem der Tod keine Macht mehr hat. Wir warten also nicht auf ein individuelles Jenseits, sondern auf die Vollendung der Gemeinschaft mit Gott und untereinander, die wir in der Gemeinde schon jetzt in einem anbrechenden Morgen, so möchte ich es mal sagen, erfahren, denn Gott hat uns seinen Heiligen Geist als Unterpfand gegeben. Als Unterpfand. Was heißt das? Was heißt das, als Unterpfand gegeben? Man könnte sagen, das griechische Wort für Unterpfand ist auch Angeld, da ist auch Angeld mit gemeint. Eine Anzahlung. Ist dir das mal bewusst geworden, was das bedeutet, eine Anzahlung? Wenn man einen Vertrag macht und eine Anzahlung macht, dann ist sozusagen der Vertrag schon fast perfekt. Warum? Weil man eine Anzahlung gemacht hat. Der Apostel Paulus redet auch davon. Er hat uns den Heiligen Geist das Unterpfand gegeben. Und das kann man so übersetzen als Anzahlung. Da wird ein Vertrag gültig, auch wenn er noch nicht vollzogen ist vollständig. Gott hat uns das ewige Leben mit seinem Geist schon angezahlt. Das heißt mit anderen Worten, du und ich, wir können darin leben, unser Leben gestalten. Und dann hat man auch keine Todessehnsucht, sondern hat man Sehnsucht zu leben. Und das ist erfahrbar. Im Glauben und auch im Schauen. Gott ist uns in seinem Geist nah und doch sind wir noch so fern von ihm, würden viele sagen. Und trotzdem ist er uns nah. Jesus ist bei uns alle Tage unseres Lebens, doch steht die entscheidende Begegnung mit ihm noch aus. Sie ist unsere und der ganzen Welt letztendlich Zukunft. Vielleicht, liebe Geschwister, ist Jenseitsorientierung gar nicht so christlich und es geht vielmehr um eine Zukunftsorientierung. Christen haben immer eine Zukunft. Christen haben eine Perspektive. Leben in Perspektive Ewigkeit, wie es in einem Anbetungslied heißt, Lust auf Ewigkeit macht Lust auf Leben. Lust auf Ewigkeit macht Lust auf Leben. Merkt ihr, das ist eine ganz andere Variante. Früher habe ich das immer so verstanden, immer so diese Ewigkeitssong mit Herrlichkeit und eines Tages werden wir schauen, habe ich immer gedacht, oh, das ist ja alles Zukunftsmusik, das hilft mir in meinem Leben gar nicht weiter. Ich muss doch hier mein Leben auch gestalten. Und der Apostel Paulus meint das. Ja, wir haben ein Angeld bekommen, dadurch, dass wir ausgerüstet sind mit seinem guten Heiligen Geist. Und dann geht es auch darum, dass wir dieses Leben auch gestalten. Umsetzen. Damit hier auf dieser Erde auch noch für andere Menschen und für dich und für mich dabei etwas rauskommt. Er möchte uns herausfordern. Er möchte die Perspektive, die wir haben, die möchte er deutlich machen in unserem Alltag, in unserem Leben. Und da dürfen wir in Zweifeln und Ungewissheiten auch manchmal sein. Das ist überhaupt nicht schlimm. Aber wir werden eines Tages schauen. Lust auf andere Menschen, auf Schwestern und Brüder und Gemeinde zu haben, ist was sehr Schönes. Obwohl wir hier auch in einer Gemeinde, und ich denke, es wird hier auch nicht anders sein wie in vielen anderen Gemeinden, es gibt auch brüchige Gemeinden, da müssen wir immer wieder Gemeinschaft neu erneuern. Auch in einer Gemeinde ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Aber wir können schon versuchen, ein Stück dieser Gemeinschaft zu leben, obwohl sie brüchig ist. Das funktioniert. Weil wir da auch ein Stück von der Vollendung der Gegenwart Gottes finden. Die Ewigkeit im Hier und Jetzt erleben wir, ist noch nicht das Ziel, sondern die Anzahlung. Und wenn du vielleicht den Gedanken hast, auch die Gemeinde müsste sich hier und da noch verbessern, dann frage ich mich manchmal, was sind das eigentlich für Kriterien, was sind das eigentlich für Ansichten, die du da hegst? Gemeindeleben ist das, was wir in dieser Gemeinde, was du und ich, was wir in dieser Gemeinde gestalten. Das ist Leben, nicht mehr und auch nicht weniger. Und deshalb ist es schön, dass wir in einer Gemeinde leben dürfen. Ich freue mich immer, wenn ich hier nach Kiel fahren darf. Ich erlebe hier Gemeinde in verschiedenen Facetten und trotzdem merkt ihr auch, es ist nicht immer alles, es ist noch vieles verbesserungswürdig, aber wir sind auf dem Weg. Wir haben die Anzahlung erhalten auf die Ewigkeit. Und deswegen stimme ich den berühmten Satz aus Goethes Faust nicht zu, wo es heißt, verweile doch einen Moment, du bist so schön. Es gibt so Dinge, die wollen wir so erhalten, die wollen wir vielleicht auch aufpeppen, die wollen wir schön machen, die wollen wir bewahren, aber das geht, wir merken, dass viele Dinge immer kaputt gehen, dass sich immer Dinge wieder erneuern müssen. Weil das kein fester Bestand ist im Reich Gottes. Wir werden permanent tagtäglich erneuert. Im Geist. Und da können wir in alten Dingen nicht rumeiern, sondern müssen wir sozusagen weitergehen, um neue Dinge zu erleben. Jede Gotteserfahrung lässt uns vielmehr die Sehnsucht nach Gottes Reich wachsen. Das wünscht er sich. Sie macht satt und hungrig zugleich. Darum sagt Jesus, selig sind die, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit. Das sagt er. Es hört nie auf. Eine Orientierung an der Zukunft in Perspektive, Ewigkeit eröffnet uns sozusagen einen neuen Raum, echtes Leben zu wagen. Wenn wir auf unser Leben begrenzt werden, muss sich Leben hier und jetzt und zwar sofort erfüllen. Das merken wir in dieser Gesellschaft immer wieder. Man wartet nicht mehr ab, es muss alles jetzt sein. Jetzt will ich das neue Handy, nicht? Jetzt muss ich dies haben, jetzt muss es sein. Jetzt muss Veränderung sein. Wir können nicht mehr warten. Wir wollen alles sofort haben und wir werden immer geprägt von den Werbungen davon, die uns da permanent beeinflussen, um diese Dinge umzusetzen. Viele Menschen haben Angst, zu kurz zu kommen. Ja, es gibt viele, die Angst haben. Sie sind bestimmt, immer vorne in der ersten Reihe zu sitzen. Aber das brauchen wir nicht. Du und ich, wir haben eine Perspektive. Wir haben eine Freiheit. Wir leben weiter über das hinaus, was sich in dieser Welt hier anbietet. Wir können Leben wagen. Wir können es wagen und auch wenn wir hier und da mal scheitern, ist das gar nicht so schlimm. Überhaupt nicht. Warum? Weil er uns eine Perspektive schenkt mit Ewigkeit, die befreit zu einem echten Leben hier und jetzt. Das heißt, es geht darum, dies zu gestalten. Vielleicht beruht unsere Diesseitsorientierung auch oft auf diese sogenannte Vorstellungsdefizit, was wir haben, wenn es um Ewigkeit geht. Uns fehlen immer gute Bilder. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir fehlen auch gute Bilder, um Ewigkeit klarzumachen. Wenn ich manchmal Konfirmanden habe, die mich fragen, wenn ich frage, was ist Ewigkeit, dann haben die ganz bestimmte Bilder. Dann sagen die, Ewigkeit ist für mich Langeweile. Ja, so ist es, ne? Und dann gibt es einige Leute, die stellen sich den Himmel so langweilig vor, dann haben sie so die Medien, die Medien tragen ja auch immer dazu bei, nicht? Ewigkeit bedeutet, da sitzt einer mit einer Harfe auf einer Wolke, nicht? Singt Halleluja. Halleluja, habe ich gesagt. Kennt ihr alle, nicht? Diesen Münchner da. Und dann hat man keine Lust auf Ewigkeiten. Ist langweilig, nicht? Diese Medien, diese schrägen Bilder im Kopf. Da sitzen Engel auf der Wolke und in der Harfe und ein Lichtraum mit sphärischen Klängen, in denen einzelne Leute leicht abwesend rumhängen. So habe ich auch gedacht. Früher. Gottesdienste waren auch langweilig früher, als ich da hingegangen bin, nicht? Da habe ich es immer so gedacht. Das ist alles nicht attraktiv. Jesus bietet aber ein anderes Bild vom Reich Gottes. Er vergleicht es mit einem Festmahl oder einer Hochzeit. Wenn man auf einer zünftigen Hochzeit gewesen ist, der weiß, wovon ich rede. Ich mag zünftige Hochzeiten. Da geht es nicht darum, dass ich mich ins Koma saufe, sondern es geht einfach darum, dass da Stimmung, dass dann man sich freut, dass man reden kann, auch nüchtern bleiben kann und trotzdem Spaß haben kann. Ich war neulich auf einer Hochzeit, ich habe getanzt, also ihr glaubt gar nicht. Anderen Tag hatte ich Gottesdienst, ich bin angekommen wie so ein Behinderter. Aber es war ein toller Abend vorher. Ich kann gar nicht tanzen, das ist nur nebenbei. Aber ich hatte Spaß. Wir hatten alle Spaß. Und das ist schön. Und da sitzen Menschen zusammen, da wird gelacht, da wird geredet, das Gelächter, das ist die festliche Tafel, das sind gute Gespräche. Man erzählt sich miteinander, man hilft einander, man erzählt aus dem Leben. Und mir hilft der Gedanke an eine christliche Freizeit, die so ein Hoffnungsbild gibt. Wir haben jetzt auch wieder eine tolle Freizeit gehabt mit 175 Leuten. Da sitzen da 175 Leute und singen Lieder. Wow! Das ist Gottesdienst. Da freue ich mich. Da erlebe ich ein Stück Ewigkeit. Und das will ich. Ich will ein Stück Ewigkeit schon hier leben. Und ich wünsche dir auch, dass du in deiner Gemeinde hier ein Stück Ewigkeit erlebst. Wenn du nur Krampf erlebst und nach dem Motto, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und der große Krampf, dann ist das Schitte. Dann musst du vielleicht neu umdenken. Jesus will dein Leben gestalten. Und deswegen ist mir das auch so, dieses Bild von dem gemeinsamen Mahl, was Jesus feiert, das ist für mich so wichtig. Und da habe ich auch gedacht, als der LKW da immer näher auf mich zukam, habe ich gedacht, oh Mensch, naja gut, ist zwar scheiße, dass du jetzt nicht mehr leben kannst, aber da kam mir das Bild auf, das hat mir Gott auch noch geschenkt, aber in Wirklichkeit wollte ich da auch noch nicht hin und deswegen habe ich geschrien, ich will leben. Ich habe doch Gottesdienst heute. Und dann fuhr der LKW zur anderen Seite. Gut. Wir dürfen schauen, von Angesicht zu Angesicht, face to face heißt es. Wir werden Jesus vollkommen kennenlernen, wir werden einen Blick haben auf mein Leben und es wird uns unendlich gut tun. Wir werden gemeinsam Gott loben und anbeten. Wir haben hier schon ein Stück, eine Anzahlung bekommen hier, wie es heißt, Gott anzubeten. Wir werden eines Sinnes sein. Wir werden Gott loben und anbeten. Wir werden ja in Gottes Gegenwart schauen. Das ist was sehr, sehr Schönes. Wir dürfen uns einander näher kennenlernen, ohne Defizite. Ist das nicht toll? Das bereichert mein Leben jetzt schon auf dieser Erde. Und das soll auch euer Leben bereichern. In euren Bezügen, da wo ihr lebt. Gott möchte da schon Auferstehungsleben, möchte er da schon sichtbar machen. Jesus möchte, dass dir Jesus aus allen Knöpflöchern rausguckt. Macht er das? Tut er das? Das ist eine Frage, müsst ihr euch beantworten. Oder seid ihr oft in vielen Gedanken nur im Jenseits? Ja, eines Tages. Das ist eingeschränktes Leben. Das schränkt ihr euch selbst ein. Das ist falsch verstandene Freiheit. Jesus möchte, dass dein Leben gelingt, dass dein Leben zur Entfaltung kommt, dass du Hoffnung bekommst, die immer wieder erneuert wird, dass du Kraft bekommst für die Dinge, die letztendlich wichtig sind. Deswegen ist mir Gemeinschaft und Gemeinde auch sehr, sehr wichtig. Ich weiß, dass manchmal Gemeinde sehr anstrengend ist und ich weiß das auch. Da gibt es ja schon komische Typen, ne? Ich kenne ja auch so welche Christen. Entschuldige, dass ich mal aus dem Nähkästchen plaudere. Ist ja keiner hier drunter, der mich kennt. Ne? Ich kenne auch Christen. Ne? Und wenn ich mir vorstelle, dass ich eines Tages mit denen in der Ewigkeit sitzen muss und der sitzt noch direkt neben mir, Leute, da wird mir ganz anders. Menschlich würde ich sagen, da habe ich keine Lust auf Himmel. Aber ich weiß, dass ich auch so ein anstrengender Typ bin. Dass es auch Leute gibt, die es bestimmt anstrengend finden, neben mir zu sitzen. Aber in der Ewigkeit wird es funktionieren. Ist das nicht toll? Deswegen mach dir keine Sorgen. Aber wir üben das hier schon ein. Lust auf Ewigkeit macht Lust auf Leben, nicht auf Sterben, das will ich nur sagen. Doch selbst wenn wir entkleidet werden und sterben, und jeder wird für sich allein sterben, das ist so. Jeder wird für sich allein sterben. Wie soll ich das sagen? Ja, da bist du mit Gott alleine. Das ist ganz intim. Da hat kein anderer Zugang. Das gibt es, ja, das gibt es. Wenn einer was anderes sagt, ist der lügt. Es gibt Minuten oder Stunden, da bist du mit Gott ganz alleine. Da hat kein anderer mehr Einfluss drauf. Das ist eine ganz intime Zeit. Lust auf Leben macht Lust auf Leben, nicht auf Sterben. Doch wenn wir entkleidet werden und sterben, jeder für sich ganz allein, so wie es Paulus nicht als wünschenswert erachtet, haben wir als Christen die Perspektive, denn wir wissen, wenn unser irdisches Haus, unsere Hütte abgebrochen wird, so haben wir einen Bau von Gott erbaut, ein Haus nicht mit Händen gemacht, das ewig ist im Himmel. Ist das nicht toll? Ich finde das super. Manches können wir hier noch reparieren. Nicht? Medizin tut ja hier seiniges dazu, aber manches lässt sich nicht mehr reparieren. Da haben wir so unsere, wie sagt man so, unsere Wehwehchen, sagt man so schön. Nicht? Die Älteren wissen, wovon ich rede. Ne? Das ist doch alles Tinef. Ne? Manchmal jaule ich auch, wenn ich aufstehen muss. Ne? Oh, tut alles weh. Ne? Aber wenn ich in die Bewegung komme, dann geht es wieder. Du und ich, wir brauchen die geistliche Bewegung. Das ist das, was ich dir wünsche. Ja, also der Himmel ist nicht langweilig, sondern der Himmel ist die Vollendung. Ein Stück Himmel können wir hier schon haben, indem wir Gemeinschaft gestalten, zur Gemeinschaft beitragen. Nicht wie in dieser Welt, die immer versuchen, ein Stück Himmel sich aufzubauen. Auch hier möchte ich bleiben. Nicht? Viele haben vielleicht Urlaub gehabt und sagen, das war doch toll im Urlaub. Das ist auch schön im Urlaub. Ist wirklich, ist schön. Urlaub ist wirklich schön. Aber du kannst Spanien nicht mitnehmen. Kannst Sonne nicht mitnehmen. Aber wir können überall Jesus mitnehmen. Das ist das schön. Er ist die Sonne und er hat den Durchblick für das, was du und ich, was wir nötig haben. Oh, mein lieber Scholli. Ich habe viel zu lange gepredigt. Wollen noch beten zusammen. Herr Jesus, ich danke dir, dass mein Herz ein bisschen öffnen konnte. Ich danke dir, dass es eine Gemeinde ist, wo man das auch darf, was einen bewegt. Manchmal vergöttern wir das Leben. Manchmal machen wir ein Götzenleben von und sind oft gar nicht an dem interessiert, was du willst und denken immer, ach, das ist ja noch, hat ja noch Zeit. Das ist was für später. Und dann versuchen wir uns auf das Jenseits abzustempeln, weil wir uns gar nicht damit befassen wollen. Aber du lebst im Diesseits, du lebst unter uns, hier durch deinen guten Heiligen Geist. Du willst etwas bewirken durch uns. Und hab Dank, dass uns das gut tut, dass uns das aufbaut, dass unser Leben dadurch lebenswert ist und Kraft bekommt für die alltäglichen Dinge, mit denen wir zu tun haben. Herr, ich möchte das leben, auch wenn ich manchmal Angst habe, wenn mir manchmal ganz komisch wird dabei. Aber ich will das leben und will das gestalten und ich bitte dich, dass du mir hilfst, dass du dieser Gemeinde hilfst, dass sie geistlich weiter vorankommt und mit dem, was du uns an Anzahlung gegeben hast, dass wir damit wuchern, damit etwas für dein Reich dabei rauskommt. Und das willst du ja auch. Amen.